Game begin.
Oh mein Gott, jetzt habe ich habe gerade festgestellt, wir haben ja die letzte Podcast-Aufnahme in der Retro-Zeit hatten wir ja 2 Monate. Oh mein Gott, das ist eine lange Zeit. Ich glaube, da hat der liebe Papier ein bisschen zu lang geschludelt. Ich glaube, wir müssen da mal über die Bücher. Bei der Thematik habe ich natürlich auch gleich einen Gast mitgenommen, um das ein bisschen zu vertiefen, nämlich der gute Jan Beter von Folge vorher ist auch wieder dabei. Hallo Jan.
Hallo.
Du Jan, kennst du das auch so ein bisschen, so die aktuelle Situation, alles so hektisch und dann irgendwie Projekte, die dann irgendwie so schleifen? Kennst du das?
Ja, ziemlich gut gerade. Also gerade sehr begünstigt durch die weltweite Situation, die wir haben, habe ich dann doch, ich bin etwas aus der Kurve geflogen gerade, glaube ich, so mental, weil Homeschooling hier angesagt und Lockdown, nicht so viele Leute sehen, das hat mich ziemlich runtergezogen und währenddessen halt noch Output haben als Content Creator, wie es so schön heißt, ist halt nicht das Leichteste für mich gerade.
Was, weltweite Krise? Bin ich jetzt irgendwie falsch gewickelt? Echt? Haben wir eine Krise? Echt?
Ich glaube, es ist sowas passiert mit so einem Virus,
das
noch mutiert ist und sowas. Das hört sich an wie so eine schlechte Dystopie, ein schlechter dystopischer Roman oder so.
Das hat jetzt nichts mit Bierchen zu tun oder so?
Nee, nicht unbedingt.
Nee, deswegen ist ja, glaube ich, der Absatz von diesen Bierchen relativ nach unten gesunken. Irgendwas war da.
Ich glaube, am Anfang ist der Absatz sogar hochgegangen.
Echt?
Ich war irgendwann anfangs mal in so einem großen Supermarkt und habe mir unalkoholische Getränke gekauft tatsächlich. Und da war so eine Gruppe Bundeswehrsoldaten, die irgendwie um so einen Corona-Stand rumstanden. Ich habe das böse Wort gesagt. Und die haben sich kaputt gelacht über Corona und haben dann mehrere Sixpacks Corona aus dem Laden getragen und lachend. Da war das halt noch so ein bisschen witzig am Anfang, irgendwann im Februar letztes Jahr, glaube ich, oder so.
Mm.
Ist ja dann, it took a turn for the worse, sag ich mal.
Es ist anders gelaufen, als sich die Leute gedacht hatten, ja.
Ja, also zumindest die, glaube ich.
Das stimmt, ja. Also das ist quasi nicht das Bier, sondern das andere Corona, das hat quasi die Welt etwas verändert. Okay, machen wir Folgendes. Früher war das ja, wir sind ja Retro-Zeit-Podcast und so weiter. Früher war ja, ich sage immer diesen Standardsatz, ja alles etwas langsamer.
Das stimmt.
Genau, und durch Corona wurde ja auch alles viel langsamer.
Ja, auf sehr vielen Ebenen auf jeden Fall.
Das stimmt. Jetzt, wenn du sagst, Stress und so weiter, hat es diese Langsamkeit, die sich ja quasi so ein bisschen weltweit manifestiert hat sich die auch ins Negative dann quasi umgemünzt?
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Anfang dachte, ich bin total okay damit, mal nicht rauszugehen, weil ich auch tendenziell eher der Stubenhocker-Typ bin. Das bietet sich ja bei dem Retro-Computer-Thema auch irgendwie. Ich bin halt so ein bisschen so sozialisiert, dass ich mich mehr mit Computern rumtreibe als mit Menschen eigentlich. Aber dann merkt man, oder ich merkte dann erst, wie sehr mir das fehlte, also auch schon nach einer relativ kurzen Zeit, dass ich halt einfach nicht irgendwie, ich bin in so einem Fahrradclub, wo wir uns halt regelmäßig, wir haben einen Schrebergarten, wo unser Clubhaus sozusagen steht und wir treffen uns da eigentlich mindestens einmal im Monat oder so und das hat halt jetzt nicht mehr stattgefunden und das fehlt, mir fehlen die Leute dann halt einfach so.
Mhm. Okay, also ich bin da der klassische Nerd, also ich das Kellerkind, Papier ist im Keller aufgewachsen. Mit, wenn ich bedenke, durch Umzug und so weiter, also wenn ich die ganzen Computer, die ich damals alle noch hatte, also die ganzen Amstrad-Kisten, auch die Laptops, wie hieß der, PPC 512 oder sowas, also diese komische Kiste und so, also kennst du ja auch alle, also die ganzen Mega-Drives, die NES und, oh Gott, das lag alles da rum, stand alles rum, das ist alles weg, ja, also ich hab's ehrlich gesagt, ich vermisse es nicht wirklich, weil menschlicher Kontakt ist mir ehrlich gesagt, also physisch nicht unglaublich wichtig. Also ich bin froh, dass die Phase ist, weil ich musste mich nicht zurückziehen, weil ich bin ja schon so grundlegend zurückgezogen. Aber ich merke es bei Frau, Tochter sehr stark. Die haben so ihre Schübe, die Brieschübe. Kennst du das auch?
Ja, total. Also ich habe, womit ich vor, also ich habe, anfangs war es alles okay, alles fein. Im Sommer irgendwann, letztes Jahr ging es dann so los bei mir, dass ich dachte, wow, mein Gott, jetzt werde ich gerade depressiv. Also ich habe auch schon früher so in meinen 20ern oder so mal Erfahrungen damit gehabt, dass ich echt streckenweise einfach psychisch krank war am Ende. Was dann nicht wirklich diagnostiziert wurde oder so, aber ich war im Rückblick eindeutig depressiv, so. Und das kam halt dann auf einmal wieder raus, so. Und ich habe mich echt mies gefühlt, einfach. Es ist immer schwer, das Leuten zu erklären, die das nicht erlebt haben, weil es einfach so ein total irrationales Gefühl ist, was du dann hast und unfähig bist, Sachen zu machen. Und es ist, ja, sehr, sehr schlimm.
Der Standardsatz ist dann immer so, stell dich nicht so an.
Ja, genau, das hilft halt überhaupt nicht. Also es ist halt nicht so, dass du nur, es gibt ja so ein Hashtag, weiß nicht, ob du das kennst, not just sad. Das ist so ein Hashtag auf Twitter, was gerne benutzt wird von Leuten, die halt wirklich Depressionen haben und das benutzen, um dann zu beschreiben, wie es ihnen geht. Was eigentlich, glaube ich, es ist ultra schwer, das zu beschreiben, weil es einfach so ein totales, also es ist auch bei allen Leuten unterschiedlich. Bei mir ist es halt echt ein Gefühl der Unfähigkeit und der Hoffnungslosigkeit, was aber durch nichts wirklich begründet ist. Also in dem Fall halt getriggert durch die äußeren Umstände, dass ich halt keinen Kontakt zu Menschen hatte und irgendwie diese ganze Pandemielage mich ziemlich runtergezogen hat. Ja, aber es ist ultra schwer, das Leuten zu beschreiben, die es nicht selber erlebt haben, weil es, also mit Leuten, die das selber erlebt haben, kann ich mich auch super gut drüber unterhalten. Es ist halt super schwer, ja.
Ja, das ist, kenne ich von mir selber auch. Also ich war mehrmals in so einer Depri-Phase schon drin, auch dann klinisch und so weiter in Behandlung, wie man so schon sagt. Und die eine Mitpatientin in der Klinik, da hat die eine, die zu Besuch war, hat dann gemeint, aber du kannst gar nicht Depri sein, du lachst ja.
Ja, das ist totaler Quatsch.
Also, wenn ich das gehört habe, sage ich, was? Was, in welcher Welt? Also, ist es halt schwierig. Die meisten Leute ist halt, der hat ein Bein ab. Okay, der hat ein Bein weniger, der hat halt was, aber du siehst halt es nicht.
Ja, das ist halt sehr schwierig. Es gab gerade eine tolle, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, das fand ich richtig gut, Shea Krömer, dieser Comedian, der so eine Talkshow hat. Da war gerade Thorsten Sträter, der auch ein Comedian ist. Und die saßen in dieser Folge, also der macht halt immer Interviews, one-to-one, so ein bisschen in so einem Stasi-Setting, so einem Gefängnis. Oh. Und es ist halt, normalerweise ist es ziemlich lustig einfach, weil der Typ einfach sich total verschroben gibt und so. Und in dem Fall war halt Thorsten Sträter da, der auch Depressionen hat. Und Shea Krömer, also Kurt Krömer heißt der Mensch, hat dann gestanden quasi live, ungeplant, dass er auch Depressionen hat. Und sie haben sich irgendwie eine Stunde lang über Depressionen unterhalten. Das war eine unfassbar gute Sendung, so. Weil da echt rüberkam dieses Ding, dass du, Thorsten Sträter ist halt ein Mensch, der Witze macht und Shea Krömer ist halt auch ein Mensch, der Witze macht und lachen halt den ganzen Tag eigentlich, aber sind halt stockdepressiv innen drin, so.
Eben, das verstehen die Leute nicht. Also zum Beispiel streamtechnisch. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt stream irgendwie, so fast jeden Tag, bin ich ja dann 3 bis 4 Stunden bin ich dann aktiv. Ja. Und dann sagen alle, ja, aber Papier, du bist ja total freundlich, das ist alles super und so weiter. Sag ich, ja, aber vielleicht verstellt sich die Person während der Zeit, weil sie einfach gemeinschaftlich mit den anderen eine gute Zeit erleben will und danach bricht die Person in sich zusammen.
Genau, das ist, glaube ich, so das Klassische. Das habe ich tatsächlich auch ich habe jetzt auch eine ganze Weile nicht gestreamt, weil ich irgendwie das so falsch finde, das zu machen. Habe dann immer, wenn ich gerade gut drauf war, so Videos rausgehauen. Ich bin halt dann in den Videos auch immer so der fröhliche Jan. Und das klappt dann auch für die Zeit irgendwie. Dann bin ich auch wirklich genuin fröhlich. Aber danach ist dann auch oft so, oh, okay, geschafft so. Und dann ist wieder zurück in die, also im Moment ist es jetzt nicht mehr so akut gerade bei mir, glücklicherweise. So, das war halt letzten Sommer war es richtig, richtig schlimm bei mir. Und dann die folgenden Monate auch noch. Aber jetzt bin ich gerade wieder aus dem Gröbsten raus, glaube ich. Trotzdem, das ist super. Man hat halt doch irgendwie so eine Art Persona, die man da macht. Obwohl man eigentlich, man ist halt ein Teil von sich selbst, aber du spielst halt zu einem gewissen Grad immer irgendwie, wenn du einen Stream machst oder wenn du in meinem Fall jetzt ein Video machst. Bist du halt immer irgendwie nicht ganz du, sondern ein Teil von dir, glaube ich.
Ja, oder man, sag mal, ich spiele es ja nicht, sondern ich würde sagen, du gibst nur einen Teil von dir preis.
Ja, so könnte man es gut beschreiben, stimmt.
Ja, also der Restpart, der irgendwie quasi dann im Bett sitzt gerade und die Wand anschaut, die will ja keiner sehen.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding, ja.
Ja, das interessiert keiner. Oder wenn ich so, ich habe so Phasen gehabt, da war ich in Klinik und dann musst du dann so Bilder malen. Weißt du, ob du das kennst?
Nee, ich habe tatsächlich nie eine Behandlung gemacht, was auch wahrscheinlich ziemlich doof von mir ist. Aber ja, ich habe mich immer drum rumgedrückt. So. Weil das natürlich auch wieder so ein Ding ist, was du vielleicht auch kennst, dass diesen Schritt zu machen, das zu tun, ist auch so ein Schritt, der super schwer ist, aus der Position heraus, dass du depressiv bist. Hm. Dann so einen Schritt nach außen zu machen quasi. Finde ich zumindest super schwer.
Ist es zuerst irgendwie nicht einfach, aber es bringt dir und andere so viel, finde ich.
Ja. Ja, ich habe auch mir fest vorgenommen, das mal zu tun. Also auch wenn es mir jetzt besser geht, auf jeden Fall mal da Hilfe zu suchen auf dem Gebiet.
Ja, da gibt's ja auch so viele Möglichkeiten, auch jetzt in egal, ob das jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz oder sowas ist, also da gibt's ja die entsprechenden Hilfen, wo man sich dran wenden kann, entsprechendes Telefon und so weiter, und dann fangen die entsprechend dann an, halt auch Plätze oder sowas zu suchen. Ja.
Telefonseelsorge und solche Geschichten gibt's ja, und da gibt's, glaube ich, auch noch spezialisiertere Sachen.
Ja, eben, ja. Sie ist ja auch, Tochter war das ja auch eine extrem lange Phase, wo sie total depri war und wo es dann schon ins Eingemachte ging. Also wenn du dann anfängst, dann schon ein bisschen so Haut-Messer-Kontakt zu haben, nennen wir es mal so, dann läuten halt die Alarmglocken. Dann musst du halt dann einfach, wie gesagt, okay, da muss halt psychologische Betreuung halt her.
Ja. Und ja, dann spätestens.
Ja, nicht einfach als solches. Aber nee. Ich denke mal, es ist ein wichtiges Thema. Also es ist...
Ja, ich finde ein Thema, worüber viel zu wenig geredet wird. Deswegen habe ich auch so ein bisschen, also ich habe es immer mal wieder so geteasert irgendwie in meinem Output, dass ich da Probleme habe und mich dann auch damit entschuldigt. Und das Interessante ist, dass super viele Leute dann auf einen zukommen und sagen, ey, mir geht's genauso.
Das stimmt.
Das fand ich super interessant, weil irgendwie, man ist halt nicht alleine. Es ist halt eine, weiß nicht, früher hat man Volkskrankheit gesagt, ne? Und durch solche Sachen wie jetzt die Pandemie wird sowas natürlich extrem begünstigt, dass solche Sachen hochkommen wieder.
Mhm. Ja. So nach dem Motto, man ist im gleichen Boot, aber ehrlich gesagt, das darf keiner wissen.
Ja, genau. Also ganz viele Leute tragen das halt nicht so nach außen. Weil ich glaube auch aus dem Grund, weil es einfach nicht so richtig anerkannt ist als Krankheit oder als weiß ich nicht.
Ja, stimmt.
Wie du meintest, so nach dem Motto, so jetzt reiß dich mal zusammen oder so. Das ist halt so ein klassisches Ding, was aber auch einfach überhaupt nicht funktioniert.
Naja, genau. Oder das ist so, der simuliert ja bloß. Der will ja nicht, der kann nicht.
Ja, genau, dieses Ding mit Simulation. Habe ich an meinem alten Arbeitsplatz, eine Kollegin hat Depressionen gehabt, mit der habe ich mich dann auch sehr, sehr gut unterhalten darüber und so. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen haben dann auch teilweise super ignorant reagiert, wo ich dann auch echt, das hat mich echt auf die Palme gebracht und ich bin ein bisschen wütend geworden und habe die dann ein bisschen belehrt darüber auch. Das, ja, weiß ich nicht. Das war echt schon traurig. Also da auch so nach dem Motto, die simuliert ja nur und so und keine Ahnung. Und, ja.
Das Schlimme in der heutigen Generation ist es ja eigentlich, du musst ja funktionieren.
Ja.
Also Arbeitswelt so oder so. Und selbst wenn du so groß, also ich habe ja bei großen Firmen gearbeitet, also bei sehr großen Firmen gearbeitet, wo dann es heißt auch, wir sind eine soziale Firma.
Ja, das sagen dann auch alle am Ende.
Richtig, aber wenn du dann plötzlich versagst, also wenn du nicht mehr so kannst, wie du solltest, weil du einfach nicht mehr weil du einfach in dich zusammenbrickst durch Burnouts oder dergleichen, dann wirst du schnell zur Nummer.
Ja.
Und ich finde es einfach schade, weil man kann irgendwie anders reagieren, aber das heutige ist ja, es geht ja nur um Geld.
Ja, das ist, glaube ich, ein Grundproblem unserer Zeit, dass alles auf Leistung, Geld, schnell alles gezielt ist, so diese ganze, die Maxime vom, ja, diese Leistungsgesellschaft halt, das ist irgendwas, das führt, glaube ich, auch einfach dazu, dass so Depressionen vermehrt auftreten, weil die Leute einfach dem nicht gerecht werden können, weil sie einfach nur normale Leute sind und normal leben wollen, keine Ahnung.
Hm.
Ich weiß nicht. Die Arbeitszeiten gehen eigentlich tendenziell immer mehr hoch, obwohl sie eigentlich auf dem Papier runtergehen.
Hm.
Aber alle Leute, mit denen ich so geredet habe, die in irgendwelchen nicht High-End-Jobs sind, machen halt Überstunden und keine Ahnung. Es wird halt immer so getan, als hätte man dann nur noch irgendwie die 30-Stunden-Woche oder sowas. Aber in der Realität sieht das oft ganz anders aus, glaube ich. Und das ist einfach viel Zeit, die da drauf geht, und viel Leistung wird abverlangt, dann auch, egal in was für ein Job du bist.
Das stimmt, ja. Also was ich mir so eingefallen ist, also ich sage immer, vielleicht bin ich ja der Böse, ich weiß nicht, aber ich sage mal, das Internet hat in der Hinsicht vieles erleichtert, aber vieles Menschliche kaputt gemacht. Weil, wie war denn das früher? So die Erreichbarkeit, Stichwort Smartphone, du kannst jederzeit erreichbar werden über Instant Messenger, E-Mail, Telefon, SMS und so weiter.
Ja.
Und das halt nicht nur privat, sondern halt beruflich halt auch.
Ja. Ja, Riesenproblem, glaube ich auch. Also das macht vor allem, das ist halt keine menschengerechte Art zu kommunizieren, glaube ich, am Ende.
Du wirst zur Maschine.
Ja, genau. Du wirst halt immer, und vor allem, wenn du irgendwie dann halt dein Arbeitshandy hast oder so und immer auf Abruf irgendwie, und sei es nur, weil irgendwas gefragt wird, was dann mit dem Job zu tun hast, du hast halt gar keinen Abstand mehr dazu oder so. Du bist halt, dein ganzes Leben dreht sich halt darum nur noch irgendwie.
Mhm.
In einigen Fällen. Also ich weiß, es ist jetzt nicht überall so. Das war bei mir in meinem Job auch nicht so, aber ich war ja auch nur Aushilfsbüttel quasi. Da war ich dann nicht so, obwohl ich wurde auch angerufen tatsächlich, wenn da irgendwie große Sachen passiert sind, musste ich auch auf Abruf quasi manchmal bereitstehen.
Bereitschaft oder sowas. Aber ist es nicht nur in der Arbeit so? Ich sehe es jetzt zum Beispiel bei einer Frau. Also Frau ist jetzt zum Beispiel, so ich weiß nicht, ob das jetzt als typische Frau bezeichnet werden darf. Gut, meine Frau ist so außergewöhnlich im positiven Sinne, logisch, sonst hätte ich sie ja nicht geheiratet, ja. Aber generell ist es so, sie ist jetzt in so einer, so eine Hühnerklucken- Chat, weißt du, was ich meine, so ein Frauenchat und so weiter.
Ein Frauenchat, das klingt besser auf jeden Fall.
Ja, genau. Und sie ist da die, ich nenne es mal so die Therapeutin, ne?
Okay.
Also sprich, wenn irgendwelche Probleme sind, weißt du, die mag ich jetzt gar nicht, oder die, mit der habe ich jetzt ein Problem, und die hat jetzt und das gesagt, dann wird sie angetextet.
Oh ja. Mhm.
Und von allen.
Ja.
Also sitzt dann einfach da und schreibt dann bloß noch, und versucht dann zu schlichten. Ich weiß nicht, das ist ja auch Arbeit.
Ja, total. Vor allem ist das ja so eine tief emotionale Arbeit, so die irgendwie, das geht ja noch mehr an die Substanz wahrscheinlich als irgendwas Jobtechnisches.
Ja. Ja. Mhm. Eben. Weil will ja jetzt dann die beste Freundin nicht verlieren, weil die andere dann gewisse Probleme mit der anderen wieder hat und so weiter. Also ist schon, ich glaube, in der Vergangenheit, weiß nicht, wäre das nicht so krass möglich, weil diese direkte Kommunikation, da hätten die ja dann anrufen müssen.
Ja, das wurde ja auch oft gemacht, aber es ist jetzt halt, ich glaube, es ist auch teilweise so ein Ding mit dieser Anonymität von Textnachrichten und so, das gab es halt nicht. Du hast halt, wenn du angerufen hast, war es immer noch direkterer Kontakt als so schnell mal eine SMS schreiben oder eine, wie auch immer, WhatsApp, was es da alles gibt. Ja, das ist schon eine andere Art der Kommunikation und vor allem halt viel schneller und lapidarer als früher, so glaube ich.
Mm. Das ist so wie ich sag mal, ich finde es so spannend, also wenn du jetzt eine SMS oder, gut, wer schreibt denn heute der Zeit noch SMS, aber ich sag mal SMS, wenn jemand schreibt, keine Ahnung, der schreibt irgendwie einen Text und dann die andere Person auf der anderen Seite versteht die völlig falsch.
Oh ja, auch gerne genommen, dass du keine, zum Beispiel Ironie auszudrücken im Text, ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich immer noch. Und viele Leute versuchen es trotzdem.
Mm.
Zum Glück gibt es ja Emojis mittlerweile.
Ja,
ich schreibe eigentlich nur noch Sachen mit Zwinker-Smileys, wenn ich irgendwas schreibe, weil ich eigentlich grundlegend ziemlich ironisch bin oder nenne es sarkastisch. oft zu viel auch. Aber ja, Zwinker-Smileys sind mein Freund auf jeden Fall.
Ja, Aber stell dir mal so die klassische Variante vor. Mann schreibt seiner Freundin, weil er jetzt in der Firma gerade fertig ist mit der Arbeit und will nach Hause fahren und schreibt ihr, okay, ich mache jetzt Schluss.
Ja, Klassiker.
Boom. Und sie so,
what? Und dann gibt es auch keine weiteren Erklärungen erstmal.
Also das kann dir mit dem Telefonieren nicht passieren.
Nee, nicht so in der Art auf jeden Fall. Wobei wir ja auch alle irgendwie, dadurch, dass es jetzt so gang und gäbe ist, sind wir ja alle viel kompetenter geworden mit dem Medium. Also ich hab letztens mal mit meinem Vater geredet. Wir haben ja, also er noch mehr als ich, so die Anfänge der Internet oder beziehungsweise, weiß nicht, früher BTX oder so, gab es hier so die frühen mit dem Computer kommunizieren über Telefonleitungen. Sachen mitgekriegt. Und das war ja für uns total, also da gab es auch noch kein Social Media oder so, aber sowas wie Nachrichten schreiben, Textnachrichten schreiben über den Computer war halt, das gab es ja auch schon. Oder Chatrooms dann später und sowas. Das war schon krass, weil halt auch keiner wusste, wie das geht eigentlich. Das hat sich ja alles so relativ schnell dann entwickelt. Und die Leute, die jetzt aufwachsen, wachsen halt komplett anders damit auf. Also ich glaube, ich habe auch einen komplett anderen Zugang zu Internet. Bei mir war das noch so, ich musste mich da einwählen und dann hast du diese lustigen Modem-Geräusche gehört und so. Konntest noch irgendwie jedes Bit einzeln verfolgen und jetzt bist du einfach ständig online und alles, was du machst, wird irgendwo aufgezeichnet, ob du willst oder nicht und keine Ahnung. Es ist echt ein komplett anderes Ding geworden, so.
Also im Prinzip haben sich quasi die 90er ja dann bewahrheitet, weil Star Trek, Next Generation, wir sind die Borgs.
Ja, genau. So nach dem Motto. Am Ende ist das ist ja auch so eine Idee, die gerade so ein bisschen aufkommt, dass wir ja quasi, das hat, glaube ich, Elon Musk, glaube ich, auch letztens mal irgendwo gesagt, dass dass dein Handy quasi schon eine Verbindung ist zu der Maschine, die dir dann hilft. Und du ständig einfach ein Mensch-Maschinen-Hybrid bist schon eigentlich. Also der arbeitet ja jetzt gerade an den Neuralink-Sachen und so. Und keine Ahnung, das wird dann alles noch viel krasser werden wahrscheinlich, wenn wir dann tatsächlich irgendwelche Implantate im Kopf haben irgendwann. Finde ich auch nicht so gut, die Idee, glaube ich. Aber das ist dann am Ende nur eine schnellere Schnittstelle zu diesem Netzwerk, was ja besteht. Und was ja jetzt auch schon als quasi Ausleger deines Gehirns funktioniert. Sei es, wenn du mal kurz was googelst oder so. Früher hast du halt ein Lexikon benutzen müssen. So.
Naja, das stimmt. Das habe ich früher immer schon gesagt. Im Prinzip ist es so, die Cloud ist ja eigentlich das große Rechenzentrum.
Ja.
Und was ich glaube, ist einfach die ganze, also früher war das ja so mit, bist du jetzt Amiga oder Atari ST? Also quasi diese Schlammschlachten immer. Welches Lager bist du? Kennst du ja selber.
Ja.
Ob das, welches man die bessere Variante war. Und ich denke mal, in Zukunft wird es so sein, es ist ja völlig egal, ob du jetzt diese Grafikkarte oder diesen Prozessor drin hast, weil wenn du eine Verbindung ins Internet hast und quasi so die typische Großrechnermentalität, wie früher da war, wenn die heutzutage wiederkommt, dann hast du einen relativ schlanken Syn-Client oder sowas und der Rest, die Power ist in der Cloud und du mietest dir halt einfach so viel MIPS oder sowas.
Ja, das könnte auf jeden Fall in Zukunft genauso werden. Gibt ja schon die Ansätze, diese Chromebooks und so, haben ja eigentlich auch keine wirkliche Rechenleistung mehr an Bord, sondern benutzen nur noch Web-Apps.
Und wenn du das jetzt dann verbinden könntest, du hättest quasi so, also Matrix-mäßig, so einen neuronalen Link.
Ja, genau. Das ist ja der Plan von diesen Neuralink-Geschichten, so, dass du halt eine sehr, sehr, sehr schnelle Schnittstelle hast zu diesem ganzen Netzwerk. Ja, ist alles ein bisschen gruselig. Hört sich schon wieder so dystopisch an.
Du wolltest doch immer mal Japanisch lernen, oder?
Ja, genau. Und dann steckst du irgendwo so einen Stecker rein und kannst Japanisch. Okay. Wie in der Matrix. Ich kann Kung Fu.
Ja, genau. Jetzt kommt die Frage. Stell mal vor, du hättest jetzt so ein Device. Was würdest du als erstes sofort inkluden? Was würdest du, welche Fähigkeiten möchtest du haben?
Oh, weia. Das ist sehr schwierig. Ich würde, glaube ich, ich würde, die Dinger funktionieren ja auch so psychisch. Ich würde meine Depressionen abschalten.
Okay.
Und meine Höhenangst, glaube ich.
Oh, hast du Höhenangst wie ich?
Total, okay. Ganz böse.
Hast du Minecraft schon mal gespielt?
Ja, Also so ansatzweise, nie so wirklich tief. Mein Kind spielt das ganz gerne.
Okay. Hast du das auch, wenn du auf dem Berg bist und runterschaust?
Nee, da tatsächlich nicht.
Oh mein Gott.
Aber ich habe tatsächlich so Sachen, wenn ich in der Mitte eines Raumes auf einer Leiter stehe und eine Glühbirne auswechseln muss oder solche Sachen.
Ah.
Und sei es nur 1 Meter hoch oder so, da kriege ich dann Angst. Wenn ich mich nicht festhalten kann und weiß, das ist jetzt total irrational, aber dann kriege ich halt Angst.
Ja, kenne ich. Also bei mir war es so, ich habe einen Kollegen früher auf dem ersten Minecraft-Server, was wir damals gebastelt haben, das war quasi nach der Alpha-Version oder wann das war, wie Minecraft relativ frisch draußen war, waren wir in so einer Höhle, relativ weit oben. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben in Minecraft in so einer Höhle nach unten geschaut. Mir wurde sofort instant schlecht.
Oh weia. Ja. Kann ich gut nachvollziehen tatsächlich, aber ich habe es zum Glück nicht. Also wahrscheinlich, wenn ich eine VR-Brille auf hätte oder so, dann hätte ich die gleichen Probleme. Aber auf einem flachen Bildschirm, da kann mein Gehirn irgendwie noch differenzieren, dass es halt nicht eine wirkliche Höhe ist.
Okay.
Aber das ist ja übel, dann kannst du ja auch, weiß ich nicht, so, mir fallen diese ganzen RPG-Geschichten ein, wo du dann irgendwie auf den Berg hochklettern kannst und weiß ich nicht, auf irgendwelche Türme und so. Das muss ja alles ganz schön übel sein dann eigentlich.
Also bei mir ist es so, 3D-Spiele spiele ich ab und zu mal, aber die sind für mich so belastend, weil der Körper, also nicht der Körper, das Gehirn bei mir das 3D so darstellt, als wenn es echt wäre.
Ah, okay, ja.
Und dann wird es mir einfach entweder so übel oder so schlecht, oder ich bin dann so ausgepowert nach 3 Stunden, dass ich einfach dann mal für so 6 Stunden oder 7 Stunden schlafen muss.
Krass. Ja, so schlimm habe ich es nicht, aber ich habe, weiß nicht, wann ich das letzte Mal gestreamt habe. Ich habe angefangen, Gothic zu streamen. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, habe ich auch gesehen im Stream.
Okay. So Open World
Ja.
RPG-Geschichte. Und ich habe halt, als ich die Aufzeichnung des Streams so ein bisschen angeguckt habe, um zu checken, ob das überhaupt geklappt hat, habe ich gemerkt, dass ich immer meinen Kopf bewege mit den Spielbewegungen. Das ist ja auch schon so dieses Involviertsein in diese 3D-Welt, was mir halt bei zweidimensionalen Spielen nie passiert. Das ist dann schon irgendwie so ein Schritt im Gehirn, der da automatisch gemacht wird. Kann mir
Aber das
schon
ist gut.
vorstellen. Ja, weiß ich nicht, ob das gut ist. Also ich fand es erschreckend, als ich das gesehen habe, dass ich da so mitgehe irgendwie. So seltsam, weil ich habe das Gefühl halt nicht. Ich mache es einfach automatisch oder mein Hirn schaltet dann irgendwie automatisch so, als wäre es eine Art von Realität, was ja, es ist relativ blockig noch so, aber trotzdem.
Ich
Ja.
habe das bei Minecraft-Streams, also wenn ich irgendwie mich jetzt mit Chat unterhalte oder sowas und ich sage dann im Stream dann, finde ich auch so und ich nicke, dann nicke ich automatisch mit der Maus. Das
Auch schön.
ist logisch, weil das gehört einfach dazu, finde ich. Oder wenn ich irgendwie laufe, dann so, so komische Laufbewegungen, also das ist, weiß nicht, das ist normal, finde ich irgendwie.
Okay, ja.
Also das sind wir halt einfach anders.
Ja, vermutlich.
Ja.
Nee, so, also, nee, so. Solche. Ich erinnere mich, dass ich von Computerspielen geträumt habe früher, als das noch, also so, als ich auf dem Amiga Monkey Island gespielt habe, da habe ich das Spiel geträumt irgendwie. Also da war ich im Spielen und habe Rätsel wollte ich lösen und habe dann im Traum das Spiel weitergespielt und es war halt ganz anders als in der Realität natürlich. Aber habe dann im Traum versucht, also da war ich dann auch auf eine Art sehr involviert in das Spiel. Aber das ist mir seitdem, glaube ich, nie wieder passiert, dass ich irgendwie so eine Verbindung dazu. Ich spiele nun auch nicht wirklich viel, tatsächlich, muss ich gestehen.
Aber hatte ich nun, also Monkey Island? Nie. Also sowas geträumt oder generell, also Monkey Island gespielt, ja klar, aber dass ich dann von einem Spiel geträumt habe, man kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe früher so extrem viel Text-Adventures, also Zeug und solche Sachen gespielt.
Ja, okay. Das ist dann ja wie von einem Buch träumen oder so, eher.
Ja,
Ist auch
genau.
eher unwahrscheinlich. Weiß gar
Aber
nicht, ob mir das schon mal passiert
Träume,
ist.
Träume ist bei mir immer so, sehr viel Explosionen, ich renne von irgendwelchen Leuten weg, ich bin verirrt, ich weiß nicht, wo ich rauskommen muss, wo ich hin
Oh, ja.
muss. Das sind meine Träume.
Ja. Nee, das habe ich selten, glücklicherweise. Ich habe dann auch so, wegen Höhenangst und so, ich habe auch so Fallträume manchmal und sowas.
Das haben
Aber,
viele. Das haben
ja.
anscheinend viele, ja.
Ja, aber so Action-Träume habe ich eher selten. Also, dass ich da irgendwie weglaufe und so, sowas. Nee, ich träume meistens schöne Sachen. Zum
Den
Glück.
krassesten Traum, den ich hatte, der war, glaube ich, vor einem halben Jahr. Das war der schlimmste Traum meines Lebens. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest. Du träumst, du bist in einem in deiner eigenen Wohnung.
Ja.
Du machst die Tür auf, die Frau, also deine Frau steht vor der Tür, du machst die Tür zu, läufst den Gang entlang und plötzlich checkst du einfach, Moment, ich bin im Traum. Dann wachst du im Traum auf und bist an einer anderen Stelle und sagst, what? Das ist krass. Das ist
verwirrend. Wie ist denn das, wenn du dann wirklich aufwachst, ist dann komplett verwirrend einfach, oder?
Schweißgebadet.
Ja, nee, hatte ich glücklicherweise noch nicht. Ich glaube, das würde mich auch komplett aus der Kurve hauen.
Ja. Das ist krass. Also bei mir ist es so, deswegen mache ich das nie großmächtig, wenn ich Fleisch esse ab einer gewissen Uhrzeit, so ab 22, 23 Uhr, wenn ich das tue, dann habe ich so abstruseste Träume aller Zeiten.
Okay, interessant.
Warum, weiß ich nicht.
Also ich kenne das, wenn ich irgendwie ein Glas Rotwein trinke oder so abends, dann habe ich auch buntere Träume auf jeden Fall.
Gut, das ist eine andere Geschichte.
Aber das ist wahrscheinlich, genau, das ist eine komplett andere Ebene.
Andere Ebene. Okay, Träume sind Schräume. Glaubst du an Träume, dass die relevant und wichtig sind? Weil man sagt ja, dass du da irgendwie was verarbeitest während des Tages.
Oh ja, total. Das glaube ich total. Das ist so, also ich habe auch tatsächlich Träume, an die ich mich erinnere. Also ich glaube, die meiste Verarbeitung passiert ja einfach unbewusst. So Träume, die du gar nicht mehr weißt, wo dann irgendwie, ja. Aber ich habe auch halt Träume, wo ich wirklich irgendwie Szenen des Tages wirklich verarbeite, so wie in einem Film oder so, wo ich dann Szenen nachspiele quasi und anders reagiere und sowas.
Mhm, okay.
Das ist total interessant. Und meistens ist es dann zum Besseren, weil ich dann meistens irgendwas träume, wo ich dann irgendwie mich so verhalten, also wo ich dann so, weiß nicht, ob du das kennst, wo wenn du irgendwie nicht schlagfertig warst in der Situation, wo dich jemand angemacht hat, doof oder so. Das träume ich dann nochmal und bin dann aber schlagfertig in dem Moment und solche Sachen. Das passiert mir tatsächlich relativ oft.
Ja, es gibt ja viele, die irgendwie sagen, oh Mist, jetzt hätte ich das und das sagen können. Ja, genau.
Das habe ich regelmäßig, weil ich einfach ziemlich langsam bin, glaube ich, im Kopf. Also gerade bei sowas, wenn mich jemand irgendwie anmacht und ich eigentlich im Recht bin und das weiß, dann bin ich meistens eher so, dann sagt so, ja, und nicht irgendwie die schlagfertige Antwort mit gut recherchierten Argumenten, die mich dann da raushauen würde aus der Situation. Das kann ich dann erst im Traum meist.
Okay. Ja gut, also bei mir ist es so, das ist schwierig zu erklären, bei mir gibt es so Momente, wo ich so die ultimativen Blackouts habe, also im Real Life. Also wenn ich ein Thema, was mich total faszinierend und ich denke, dass ich im Recht bin, dann rede ich mich um den Verstand. Also dann habe ich so unglaubliche Blackouts, dass ich halt einfach, wo du einfach sagst, was erzählst du jetzt eigentlich alles, was dann vielleicht total falsch ist und deswegen halte ich mich da zurück.
Also du würdest dann, wenn du dich nicht zurückhalten würdest, würdest du dann einfach irgendeinen vom Pferd erzählen, wie man so schön sagt.
Ja.
Und irgendwie einfach for the sake of the argument quasi. Interessant.
Für 5 Stunden. Also das ist so, das war so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Diskussion, da war, es war zwar richtig, aber ich wollte halt unbedingt Recht haben. Ha?
Ja.
Und Frau meinte ja, aber das kann ja nicht sein. Und er sagt, doch, das ist so. Und dann habe ich ihr halt was kurz. Also ich habe ein relativ schlechtes Problem mit Raum-Zeit-Koordination. Und dann habe ich ihr kurz erklärt, warum ich denke, das ist richtig. Und dann meine Frau hat mich dann schief angeschaut und sie meinte dann, also sie hatte jetzt nicht so viel Papier, aber sie sagte zu mir, Schatz, du hast jetzt 4 Stunden am Stück geredet. Das ist Schluss. Oh,
das ist heftig. Okay.
Und ich kann das dann nicht mehr einschätzen.
Krass. Ich könnte nicht mal 5 Stunden irgendwie über irgendwas reden, wenn ich wach wäre quasi. Also wenn ich wüsste, wovon ich rede, glaube ich.
Ja doch.
Ich rede auch so, also in den Videos oder so rede ich halt auch viel dann. Auch viel Quatsch teilweise. Das kann ich aber dann rausschneiden, glücklicherweise. Aber nicht 5 Stunden am Stück, glaube ich.
Also ich habe jetzt schon mehrere 24-Stunden-Streams live gehabt.
Krass.
Wo ich 24 Stunden am Stück rede.
Okay. Und du redest dann auch tatsächlich und machst nicht irgendwie mal 2 Stunden Redepause oder so?
Nö, ich rede 24 Stunden am Stück.
Wow, das könnte ich überhaupt nicht.
Und ich bin nicht heiser dabei.
Das wäre bei mir auch ein Problem. Ich werde relativ schnell heiser tatsächlich. Ich war auch am Anfang, musste ich mich ein bisschen räuspern, weil ich ein bisschen heiser war, weil ich so viel geredet hatte heute.
Okay. Also, ich rede normalerweise ganz wenig, aber wenn ich rede, dann zu viel.
Also du kondensierst deine Redezeit quasi dann auf ein kleines Stück Zeit oder
das
ein größeres
Stück
wissen. Zeit.
Das darf keiner wissen. Okay. Das Geheimnis bleibt unter uns. Das bleibt unter
ja,
uns.
Ja, okay, es wird nie jemand hören wahrscheinlich.
Ja, es wird niemand hören, ja, genau. Sehr gut. Ja, genau. Ja, gut. Okay, also wir haben eine ganze Geschichte gehabt. Jetzt sind wir irgendwie links oder rechts abgebogen, völlig falsch, wegen der Geschichte, dass alles so stressig ist und so weiter. Denkst du, also jetzt, ich weiß nicht, normalisiert sich das Leben momentan, denkst du? Oder denkst du, dass es eher so bleiben wird?
Also auf jeden Fall wird es noch eine Weile so bleiben, denke ich mal. In Anbetracht der Zahlen gerade hier sehe ich da noch nicht wirklich eine Entspannung. Obwohl hier auch alle anfangen davon zu reden, so. Aber nee, da bin ich zu sehr Realist, glaube ich. Mhm. Als dass ich glaube, dass das... Also das wird auf jeden Fall noch Monate dauern, bis irgendwie sowas wie Normalität einkehrt und wahrscheinlich sogar noch bis weit in das nächste Jahr. Und dann irgendwann kann man darüber nachdenken, wieder über Realität zu reden, glaube ich. Wobei das Realität wird dann auch eine andere Realität sein, glaube ich, nach dieser ganzen Aktion. Weil das, glaube ich, mit den Menschen auch einfach, das wird jeder wird irgendwie Spuren davon tragen, davon. Sei es im Positiven oder im Negativen. Also ich glaube, einige Leute haben es auch tatsächlich die Zeit in sich zu gehen genutzt oder keine Ahnung, solche Sachen. Aber viele werden auch einfach so eine Art leichtes Trauma davon tragen. Oder ich weiß nicht, wie man das dann psychologisch korrekt nennen soll. Aber ich glaube nicht, dass das spurlos an Leuten vorbeigeht. Wenn ich jetzt meine Tochter sehe, die ist irgendwie 9 und diese Geschichten mit wochenlang nicht in die Schule gehen und so oder monatelang am Ende, das macht ja was mit dir. So, also gerade, wenn du aufwächst irgendwie noch nicht, also wenn sich das alles noch formt bei dir im Kopf irgendwie. Mhm. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, und bei mir merke ich halt auch, dass es mit meiner Seele was gemacht hat, mit der Art irgendwie nachzudenken und über so allgemein über so Katastrophen nachzudenken und den Realismus des Ganzen, also das Letzte in der, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal off-Mic drüber geredet, dass das Letzte, was ich in der Richtung so erlebt hatte, Tschernobyl war. So,
ja, stimmt,
so eine total eigentlich globale Geschichte, die ich dann so als Kind miterlebt habe. Und das war schon so eine super Tragödie. Und jetzt die Geschichte mit der Pandemie ist ja irgendwie, also auf jeden Fall für jeden Einzelnen deutlich bedeutender als das am Ende. So.
Es ist näher.
Ja, ja, genau. Also es ist halt bei jeder Person, jede Person hat halt irgendwie persönliche Beziehung dazu aufgebaut. So.
Hört sich positiv gut an. Bei Tschernobyl war es ja so, das war ja, in Frankreich war das ja zu Ende.
Ja.
Anwendig. Weil da waren ja die Schranken, die Grenzen.
Genau.
Aber ich kann mich gut daran erinnern, das war an den Tag, waren meine Eltern unterwegs. Das war, glaube ich, Samstag oder Sonntag. Es war ein super tolles Wetter, strahlend, im wahrsten Sinn des Wortes. Und die sind dann nach Hause gekommen und dann war das dort. Und ich so, what? Was passiert hier?
Ja.
Also das ist, also wobei, wenn man so sieht, kann man sagen, sind eigentlich in den letzten Jahren einiges passiert. Da gab es ja noch dieses 9/11.
Ja, die Geschichte war natürlich auch extrem, also gerade die Nachwirkungen, sage ich mal, diese ganze Terrorgefahr und so. Und ich meine so Sachen wie der Kalte Krieg oder so. Das war halt auch so ein Ding, was sich irgendwie so eingegraben hat, was irgendwie auch bei vielen Leuten noch viel präsenter ist, glaube ich, als bei mir jetzt. Aber so, wir hatten halt auch noch, am Ende bist du aufgewachsen als Kind mit so einer latenten Angst im Hinterkopf, dass irgendwann jemand auf den Knopf drückt und dann fliegen Bomben durch die Gegend so. Das ist irgendwie auch
der böse
krass,
Russe.
Ja. Genau, und diese Feindbild-Stilisierung, das passiert ja jetzt auch gerade wieder sehr krass auf allen Seiten.
Stimmt,
auch ziemlich beängstigend, finde ich. Weil man hat es ja schon mal gesehen und es funktionierte sehr gut für einige Leute. Deswegen wird das wahrscheinlich auch wieder noch ein bisschen mehr hochkochen jetzt.
Wobei, wenn du es jetzt so siehst, also jetzt so rein faktisch gesehen, war nicht der Mensch immer in sogenannten Angstsituationen? Also jetzt gehen wir mal ganz zurück, so Mittelalter, da war ja ohne Angst da, die Angst zu überleben oder sowas oder nicht zu sterben wegen Krankheit oder sowas. Das, ich denke mal, das ist ein Bestandteil der Menschheit oder Angst zu haben.
Ja, vermutlich ist es das am Ende. Ich finde nur diese globale Qualität ist irgendwie eine andere noch so. Also ich kenne halt keine direkte Todesangst oder so, habe ich noch nie erlebt, glücklicherweise, glaube ich. Also vielleicht beim Autofahren oder so für ein paar Sekunden, solche Sachen. Aber so Existenzängste oder so kenne ich glücklicherweise nicht. Bin ich auch sehr froh drum. Geldsorgen und so kenne ich alles, aber es hat nichts nur mit dem direkten nackten Überleben zu tun irgendwie. Aber diese globale Kommunikation, das ist auch wieder ein Ding, was durch diese schnelle Kommunikation begünstigt wird, sage ich mal. Dass du halt, oder ich meine, sowas wie eine Pandemie, das wäre halt nicht möglich gewesen, würde es keine Flugzeuge geben jetzt, in dem Fall jetzt.
Aha, wegen der schnellen Ausbreitung.
Genau, also du würdest halt, es wäre relativ örtlich begrenzt gewesen, hättest nicht die Transportmittel der heutigen Zeit gegeben. So.
Meinst du, wenn jetzt, sagen wir mal, diese, gut, das konstruierte Sachen sind immer schwierig, aber wenn das wirklich jetzt im tiefsten Mittelalter passiert wäre, dann wäre das in einer Stadt, in einem Dorf oder in einer Gegend explodiert und das wäre es dann gewesen, meinst du?
Nee, auch nicht. Also da ist ja dann, da kommen dann wieder da gab es ja auch die Pest und so. Also gab ja schon Pandemien auch früher. Aber das hatte halt auch viel damit zu tun, dass die Leute einfach nichts dagegen machen konnten. Also keine Medikamente hatten, keine Impfungen hatten und solche Geschichten so. Das wäre schon nochmal eine andere Qualität in der Beziehung als heute so.
Also ein schwieriges Thema, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Ja,
Das
das ist
ist so
ganz schön
ein.
deprimierend, der.
Das ist, ich weiß nicht, wie dann die aktuelle Aufzeichnung heißt. Die heißt dann wahrscheinlich, das Schlechte kommt zuletzt oder ich weiß nicht, keine Ahnung.
Irgendwie so.
Irgendwie so. Ja, gut, vielleicht kriegen wir noch die Kurve irgendwie, so Autobahn A5 rechts abbiegen, ich weiß nicht. Irgendwie was Gutes. Hast du in der letzten Zeit, wenn man jetzt so von Retro-Zeit in die Jetztzeit geht, hast du aktuell ein Spiel oder irgendwas, was dich an der Stange hält? Also wo du sagst, das macht mir momentan Spaß?
Spiel tatsächlich nicht.
Oder ein Buch oder ein Film oder irgendwas, wo du sagst,
Ich
das
lese
mag ich.
gerade, was ich eigentlich immer lese, wenn ich nicht so gute Laune habe. Das habe ich tatsächlich vergessen, als ich so richtig schlechte Laune hatte. Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art.
Okay.
Kennst du das? Douglas Adams kennst du, oder?
Ja, der
Als
ist gut.
Nerd, professioneller
Ja, als
Nerd.
professionell.
Douglas Adams, Science-Fiction-Autor, hat ein Buch geschrieben mit einem Zoologen zusammen und ist zu den aussterbenden Tierarten der Welt gereist. In der Eigenschaft, als er schreibt es auch irgendwie selber, ich kann natürlich das jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, aber er schreibt es ganz lustig. Er ist halt, seine Aufgabe bei dem ganzen Ding war, dass er keine Ahnung von Tieren hat und komplett nicht qualifiziert für diese Mission ist eigentlich. Sollte
Gut.
das aber aufschreiben. Es war irgendwie anfangs, glaube ich, von der BBC ein Auftrag, wo sie dann zu irgendeinem Tier gefahren sind und darüber hat er halt einen Artikel geschrieben irgendwie und es gab dann irgendwie eine Fernsehsendung. Und die haben dann ein ganzes Buch daraus gemacht, weil ihm das so viel Spaß gemacht hat und dem Zoologen auch. Mark Havordin heißt er. Und es ist ein unfassbar, es ist das einzige Buch immer noch, bei dem ich jemals laut lachend, also ich saß irgendwie im Bett, habe das erste Mal gelesen, habe laut gelacht einfach, weil es so unfassbar lustig ist. Obwohl es um aussterbende Tiere geht. Und das ist so ein Ding, wo ich halt immer wieder das kann. Das habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe in meinem Leben, bestimmt 10, 15 Mal oder so. Da kann ich immer wieder zurück hingehen und kann, das sind halt einzelne relativ abgeschlossene Kapitel, die man lesen kann über jeweils eine Tierart dann. Und es so witzig geschrieben. Ist auch Douglas Adams eigenes Lieblingsbuch tatsächlich von sich. Sagt er jedes Mal, wenn er, oder sagte er jedes Mal, wenn er gefragt wurde. Er ist ja auch schon tot. Ja.
Ja.
Das ist eine sehr große Empfehlung für alle. Das ist eines seiner unbekannteren Bücher, aber auf jeden Fall. Ich finde sein Bestes. Und
Er
er
hat ja
auch.
auch einen guten Humor.
Auf das auf jeden Fall. Und er ist halt, das Tolle ist halt, dass der so eine Art nicht gelehrter Universalgelehrter ist irgendwie und so auf so vielen Gebieten so Halbwissen hat und sich für alles interessiert irgendwie. Der hat auch, Ich mag den Menschen einfach gerne, weil er einfach nicht wirklich ein Experte in irgendeiner Weise auf irgendeinem Gebiet ist, aber so interessiert und begeistert mit Sachen ist, dass es einfach super ist, dem irgendwie das zu hören, wenn er erzählt oder was geschrieben hat, das zu lesen. Hat ganz viel mit Internetkram am Anfang gemacht.
Mhm.
Der hatte ja tatsächlich so eine, ich glaube, das hieß The Global Village. Ganz, ganz frühe Ansätze von Social Network damals schon.
War das ein Spiel?
Nee, das war tatsächlich eine Website, wo du halt quasi schon, ich weiß gar nicht genau, wie das war, aber du hattest so eine Art Profil. Es war halt aufgemacht wie ein Dorf, wo Leute halt quasi Häuser beziehen konnten. Und du konntest dann halt so eine Art Profil haben und mit den anderen kommunizieren über Chats und so ähnlich wie Facebook heute am Ende. Und diese Idee, das ist halt komplett, das war ein Unternehmen, was da irgendwie aus dem Boden gestampft hat und ist damit komplett gescheitert, weil das einfach noch nicht, das gab halt keinen Markt dafür, weil keiner wusste, was es soll. So.
War das Vorstufe von CompuServe dann sozusagen?
Nee, das war nach CompuServe, da war das schon, war schon Internet total. Also es war so frühes Internet, weiß nicht, 96 oder so irgendwie so.
Also Fido-Zeiten oder so halt.
Genau, irgendwie. Ah. Aber schon, also er hat sich da halt so Gedanken drüber gemacht, was das Internet sein kann für Leute. Und das war halt ein Ding, was er immer gesagt hat, es ist halt so eine Kommunikationsmaschine, die halt so über solche Vernetzungen dann unglaublich gut funktionieren kann und Leute irgendwie verbinden kann.
Es ist das Jahre 2035, Jan startet sein Internet, es ist stark reguliert, er darf nichts mehr sagen.
Oh ja.
Meinst du, dass das kommen wird?
Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, diese ganze Diskussion im Moment, das macht mich auch ein bisschen fertig, diese Upload-Filter und was auch gerade alles in der Diskussion ist. Es ist alles, es ist schwierig. Du musst ja irgendwie, das Problem, was wir gerade, glaube ich, haben, ist diese unfassbare Menge an Informationen und Leuten, die sich da irgendwie ausdrücken können. Und irgendwie ich glaube, der ganze Ansatz von diesen ganzen Filtergeschichten ist ja, dass sie gefährliche, in Anführungsstrichen, Inhalte rausfiltern wollen. So. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird, sowas irgendwie automatisiert zu machen. Das Ding ist, ich glaube, die Leute müssen irgendwie, was glaube ich auch die nächste Generation quasi besser kann als wir noch, weil die einfach komplett damit aufgewachsen sind. Du musst einfach intern so Filter haben, die für dich selber Sachen rausfiltern irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, eben. Also Pre-Filter nehmen.
Genau, also so auf einer Hirnebene, so dass du halt merkst, was halt Fake News sind oder keine Ahnung. Also es wird immer schwieriger, weil halt die Bots immer besser werden und diese ganze Geschichte, aber ja. Ich weiß es nicht. Es gibt halt keine einfache Lösung für diese Probleme, die wir gerade haben, glaube ich.
Aber stell dir das mal vor. Krass. 2035. Jan hat sich neuerdings so ein Gehirnimplantat sich besorgt. Die neueste Version 2.0. Es ist zwar noch Beta, ja, aber 2.0. Und dann unterhält er sich mit besten Kollegen und so weiter. Und der Kollege meint dann, du, warum sagst du eigentlich nichts? Ja, ich sag schon die ganze Zeit was, aber dieser blöde Filter filtert ja alles raus. Das wäre krass, oder? Du könntest ja nichts mehr sagen oder so.
Das wäre super krass. Das wäre super krass. Wobei da, das, ja, es ist halt noch eine andere Ebene. Wenn du so weit gehst, dass es diese Implantate irgendwann gibt und so, dann kann es natürlich auch zu sowas kommen. Das ist eine Gefahr, auf jeden Fall.
Wollen wir das?
Ich will das nicht. Ich hoffe auch, sehr viele andere Menschen wollen das nicht. Ich hoffe auch, Menschen, die über solche Entscheidungen was zu sagen hätten, wollen das nicht wirklich. Das Problem gerade ist auch, dass die Leute, die Entscheidungen tragen, meistens überhaupt keine Ahnung davon haben.
Ja.
Also ich kann mich da nur auf deutsche Politikerinnen beziehen. Es ist traurig. Es ist echt ein Trauerspiel, was da Leute für Entscheidungsgewalt über Datenschutzfragen und keine Ahnung, solche Geschichten haben, die einfach überhaupt keinen Plan von der Materie haben. Das ist so unfassbar traurig. Ja.
Die müssen sich nicht technisch auskennen. So ein kleines Beispiel, es ist jetzt so ein kleines Beispiel. Ich habe auf YouTube habe ich ein Video hochgeladen, da ich habe immer so einen klassischen Abspann. Und den Abspann, das ist so eine, ich weiß nicht, Doctor Who's Dreh-Wirbel-Dingsbums-Animation, egal wie. Aber ich habe diesen Abspann habe ich gekauft, ja? Also lizenziert, ja. Und so weiter, lizenziert für Twitch, YouTube und so weiter. Und das habe ich immer wieder gemacht. Und dann irgendwann mal kam YouTube, sie haben dann Strike.
Sie auf haben den Abspann, den du gekauft hast.
Auf den Abspann, genau, den ich gekauft habe, weil ein anderer bekannter YouTuber, der irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen oder sowas hat, der hat dann auch den Abspann und das kann nicht sein. Dann habe ich zu YouTube hingeschrieben, da kannst du ja quasi, kennst ja selber, so bestätigen, dass du das entsprechend gemacht hast. Ja. Dann kam ein Tag später, ja, wir geben ihnen recht, das Video ist okay. Und seitdem kriege ich das ständig, bei jedem Video. Oh. Und seit, ich weiß nicht, seit einer Woche ist es weg. Also sprich, irgendwie, anscheinend musst du es so machen, dass du bei YouTube irgendwie, keine Ahnung, 10 Mal oder 20 Mal für die eine Sequenz angetixt bekommen. Und wenn das dann okay ist, dann bist du in der Datenbank als berechtigt angesehen. Und dann kannst du quasi in dem Bereich für dieses spezielle Teil machen, was du willst. Okay. Also, das ist krank, oder?
Ja. Ja, wobei YouTube mit der AI, die benutzen, das ist evolviert ja dauernd. Und manchmal devolviert es auch, habe ich den Eindruck. Also manchmal werden da auch Sachen geflaggt, die einfach völlig falsch erkannt wurden.
Ja. Ja, das ist halt eine künstliche Intelligenz. Also ja. die
lernt halt
ja kein Mensch da.
Nee, das ist halt, erstmal ist es ja die AI, die dich rausfiltert so oder rauspickt. Und dann, wenn du dich beschwerst, kommt dann ein Mensch und guckt sich das an.
Ja.
Ja, das ist halt auch das Problem, es ist einfach nicht mehr möglich, dass sich Menschen alles angucken, so. Und selbst wenn, wer sollte sich das angucken? Wer ist qualifiziert dafür zu entscheiden, was jetzt irgendwie, also gerade nicht jetzt in Bezug auf irgendwelche Copyright-Geschichten und Raubkopien, sondern halt, was ist guter oder schlechter Inhalt, was ist fake, was ist real? Das sind so Probleme.
Das finde ich so krass. Also nennen wir es mal die Plattform mit den zwei Buchstaben, die mit F anfängt. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. wenn du bedenkst, was haben die irgendwie 20.000, 30.000 angeblich Mitarbeiter, die moderieren?
Ja, das ist halt kann ein ja Tropfen nie reichen. Auf dem heißen Stein. Ja, das ist halt nichts im Vergleich zu den, weiß nicht wie viele Millionen, Milliarde?
Ja,
haben die eine Milliarde so, User? Ja. Aber irgendwie wahrscheinlich nahe dran. Ich habe keine Ahnung, wie da die Zahlen sind, aber ja, das ist halt ein unfassbarer Strom von Daten, so, die einfach nicht. Das ist ja auch eigentlich, ich finde immer, das ist eigentlich das Schöne im Internet, dass du es eigentlich als solches nicht regulieren kannst. Und das ist eigentlich der ganze Reiz, das Geheimnis des Internets ist eigentlich, dass es so groß ist, dass du es nicht wirklich regulieren kannst. Dachte ich immer. Ja. Wobei es dann auch so Sachen gibt wie in China, wo sie dann die Great Firewall bauen. Und du kannst halt auf viele Sachen nicht mehr zugreifen einfach. Das ist halt krass. Ich habe ja tatsächlich, mein Sponsor ist aus China. Und das ist teilweise problematisch, dann zu kommunizieren. Weil das dann nicht rausgeht von denen. Die können halt über ihre, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, werde ich wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich werden sie das nicht abhören. Die haben halt ihre Firmen. Kommunikation läuft halt nur über die Firmenrechner und über die Firmenhandys. Da dürfen sie halt die ganze Geschichte, YouTube, Facebook, WhatsApp, was auch immer, dürfen sie drüber kommunizieren. Auf den Privatgeräten halt nicht. Da ist das alles zu. Also die ganzen Kommunikationsplattformen, die wir hier so benutzen, sind halt für die nicht erreichbar. Für die durchschnittlichen Chinesen ist das halt nicht erreichbar.
Zensiert. Ja.
Also ist komplett abgeschaltet so.
Geblockt, und, ja.
Genau.
Ja.
Du kannst halt so Workarounds machen dann mit irgendwelchen, weiß nicht, wie das genau geht, aber auf jeden Fall kannst du irgendwie das umgehen, aber dann wirst du auch, wenn das entdeckt wird, bist du halt Straftäter. So. Also das ist schon.
Ja, wenn du VPN benutzt oder sowas und die merken das. Ja, genau.
Dann wirst du halt direkt, weiß ich nicht, was dann passiert, aber ist wahrscheinlich nichts Gutes.
Das erinnert mich so, wie ich war ja so als Kind, so in den 70er Jahren, haben meine Eltern, sind wir ja immer nach Ostdeutschland gereist, weil wir da gute Bekannte haben und so weiter, und die wurden dann halt vom Staat dann überwacht. Das ist ja im Prinzip ähnlich.
Ja.
Weil wenn die Bürger dann quasi Wessis Kontakt haben, dann muss irgendwas da passieren. Das kann nicht gut sein.
Ja, zumindest also, besteht da erstmal ein begründeter Verdacht, dass da irgendwas, ne?
Ja, ja, ja. Also das ist krass. Das Beste war, ich weiß nicht, wie alt ich da war, lass mich mal nachdenken, da war ich, glaube ich, 6 Jahre oder sowas. Da hatte wir haben da über die Grenze gefahren und ich hatte da hinten so Comics halt liegen, so Mickey Mouse Comics und so weiter. Und die eine Frau, also die das kontrolliert hat, also beim Einreise, meinte, das ist Propagandagut, das dürfen wir nicht einführen.
Ja, das ist ja auch noch amerikanisch, das geht ja gar nicht.
Wir mussten echt die Mickey Mouse Hefte am Zoll ablegen. Die durften wir nicht mitnehmen, wurden vernichtet.
Krass.
Meine Mutter ist ausgerastet. Ja. Die ist ausgerastet und mein Vater nur gesagt, psch, psch, du darfst jetzt nichts sagen, sag das jetzt nichts Falsches.
Ja. Da gab es dann auch die Geschichten, dass Leute dann länger festgehalten wurden und so, als sie eigentlich mussten. Und ja, echt repressiv.
Also ich sehe schon, die Folge ist sehr speziell.
Sehr speziell. Ist auf jeden Fall keine sehr fröhliche Folge. Wir prangern die ganzen Makel der Welt an.
Ja, wir prangern an, ja.
Ja.
Hast du noch was anzuprangern, wenn wir schon dabei sind? Wie stellst du denn die Zukunft vor, wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, wenn du jetzt sagen könntest, du hättest die Möglichkeit, was müsste sich denn für dich, also welttechnisch, ändern, dass du sagst, es wäre besser?
Oh, ich fand am Anfang dieser Corona-Geschichte, da hatte ich wirklich, wirklich Hoffnung. Das ist jetzt schon wieder so depressiv. Hatte ich wirklich, wirklich Hoffnung, dass sowas passiert, wie die Menschheit rückt zusammen und so. Mm. Bis zu einem gewissen Grad hat das auch voll gut funktioniert, zumindest am Anfang. Mm. Weißt du? Also so alle haben irgendwie kommuniziert auf einmal und es war irgendwie ein weltweites Problem, was dann alle zusammen angegangen sind. Da hatte ich echt Hoffnung, dass sowas zum Standard wird. Und ich glaube auch tatsächlich, um es ein bisschen positiver auszudrücken, dass da Sachen hängen geblieben sind von da. Wobei es dann wieder jetzt, dann kommt wieder irgendwie das Geld ins Spiel und so mit den Impfstoffen. Wäre ich auch schwer dafür gewesen, die Patente einfach freizugeben, aber das wurde natürlich kapitalistischerweise dann sehr schnell abgeschmettert.
Das geht ja gar nicht.
Ich finde, das geht wirklich gar nicht, weil das wirklich so ein Ding ist, wo du sehr, sehr vielen Menschen sehr schnell hättest helfen können. Aber ja. So einfach ist es dann auch wieder nicht, weil viele von den Impfstoffen gar nicht überall hergestellt werden könnten, so und solche Geschichten. Aber so im Prinzip, ich finde, es ist eigentlich einfach eine Prinzipienfrage, dass du so das Wohl der Menschheit oder der Menschen sollte eigentlich am Ende über allem stehen. So. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, leider. Ich hoffe, dass dadurch, dass diese Pandemie jetzt passiert ist, und ich sehe das bei ganz vielen so kleineren Geschichten, dass Leute sich solidarisieren irgendwie. Und zusammen für Sachen einstehen und so. Das passiert, glaube ich, mehr im Moment tatsächlich. Vielleicht auch, weil es mehr gibt, gegen das es einzustehen gilt. Am Ende so, diese Geschichten wie die Black Lives Matter Bewegung und so. Mhm. Das ist so ein Ding, wo ich denke, ja, hey, cool, jetzt ist das mal irgendwie Thema groß. Und da passiert ja jetzt auch tatsächlich irgendwie was. So was funktioniert halt, wenn einfach das überall Thema wird. Und sowas geht halt auch in so einer Welt, die so super vernetzt ist und so. Und ich weiß auch, dass es in Deutschland auch Black Lives Matter Demos gab und so. Und das ist halt was einfach auch ein globales Phänomen dann wurde, sehr schnell irgendwie. Das finde ich wieder sehr gut, solche Geschichten. Um mal das Positive an der ganzen Vernetzungsgeschichte zu sagen. Und da kann dann halt auch keiner kommen und sagen so, das zensieren wir jetzt. Da kommen dann zwar Leute mit Knüppeln und so, aber das sind dann ist es tatsächlich immer noch so, dass die Leute ohne Knüppel mit den besseren Meinungen die Mehrheit sind irgendwie. Und das funktioniert dann in dem Fall tatsächlich auch immer noch.
Wenn es die Masse ist dann.
Wenn es die Masse ist, genau. Und das geht halt auch durch diese Vernetzung besser mit der Masse am Ende.
Also ich habe, wann war denn das? Das habe ich schon als Kind mal gesagt. Da war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre und so weiter. Ich habe immer gesagt, das Geld müsste abgeschafft werden. Das verändert alles.
Ja. Oh, das ist noch so eine Sache, über die ich mich fürchterlich aufrege gerade.
Oh, erzähl, ich bin ihr Ohr.
Apropos Geld. Es gibt doch diese tolle Idee mit diesen Kryptowährungen.
Noch nie gehört, noch nie gehört.
Das finde ich ja so ein, naja. Darüber will ich gar nicht so reden. Es gibt ja jetzt diese neue tolle Idee mit diesen Krypto-Kunstwerken, also NFTs.
Habe ich schon gesehen, ja. Ja.
Das finde ich ja völlig, mir fehlen quasi die Worte. Ich habe jetzt gerade mich da so ein bisschen beschäftigt und es ist wohl tatsächlich so, dass viele von diesen NFTs, die ja irgendwie, sie ermöglichen dir halt den Besitz eines digitalen Kunstwerkes am Ende. Das Ding ist, das funktioniert in den allermeisten Fällen im Moment so, dass du quasi eine URL hast, die auf ein Kunstwerk zeigt, was irgendwo im Netz liegt. Ja, ja. Und die kaufst du halt.
Ja, ja.
Ich meine, hallo? So, ich glaube auch nicht, dass das langlebig sein wird. Also außer da wird irgendwie das komplett renoviert. So. Aber im Moment ist das einfach kompletter Humbug. Und auch total, also nichts gegen Leute, die, also es gibt, ich kenne auch Leute, die damit Geld verdienen jetzt, so was cool ist, weil du kannst halt als digitaler Künstler, Künstlerin kannst du jetzt auch mit sowas Geld verdienen und das tatsächlich dann irgendwie rarer machen und Kunst rar und so, es funktioniert auch ganz gut. Es hat halt eine neue Qualität dadurch, aber im Moment ist das noch so, so oberflächlich offensichtlich doof, dass es irgendwie, weiß ich nicht.
Also ich sehe schon, du bist begeistert. Weil,
komplett.
Schau, früher war das so. Früher hat man Spiele gekauft, da waren bei den Spielen Disketten und da waren entsprechend Handbücher und Verpackungen und so weiter. Dann irgendwann ist dann die Geldgier entsprechend extrem stark groß geworden. Dann wurden die Verpackungen immer kleiner. Dann die in CD-Cases verkauft. Und irgendwann gab es dann Steam, wo dann alles digital verkauft worden ist.
Ja, wobei, da wurde es dann ja auch günstiger verkauft und so. Das war ja, ja, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Also ich denke mal so in 30 oder 40 oder vielleicht 100 Jahren wird es so eine Generation geben, die dann sagen, komm, lass uns mal schauen, was in den 2000ern oder danach so alles erschaffen worden ist. Und die werden nichts mehr finden, weil das alles gelöscht ist.
Ja, es geht ja jetzt schon los, dass die Online-Stores zumachen und dann gibt es halt keinen Support mehr und du kannst das Spiel nicht mehr spielen, weil du keine Verbindung zum Server mehr hast.
PlayStation 3.
Ja, genau, ist gerade kürzlich, ne? Alles dicht gemacht worden. Interessant. Ja, super interessantes Thema.
Also gut, wobei, Sony hat, glaube ich, zurückgerudert. Also sie wollten die PlayStation 3 abnabeln vom Store.
Ja.
Und dann haben sich die Leute aufgeregt und dann haben sie zurückgezogen. Also du kannst... Wenn diese Connectivity nicht mehr vorhanden ist, resettet sich irgendwann mal die interne Uhr, wenn die Batterie quasi leer ist und dann kannst du die Uhr nicht mehr stellen. Und wenn du nicht mehr die stellen kannst, ist so ein Cheat-Option drin, dann kannst du das Spiel nicht mehr starten.
Okay, willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, das ist sowas ist großartig. Da fasst man sich nur in den Kopf und ja.
Ja, die Cheater.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Also wenn ich jetzt bedenke, hier links neben mir steht eine Super NES und eine NES, die funktioniert, Cartridge rein und die läuft.
Ja.
Das geht? Also da muss ich nicht drüber nachdenken. Und das nervt mich einfach, wenn du so Devices hast, die irgendwie dann nach ein oder zwei Jahren kaputt gehen, weil das so programmiert ist quasi, dass die kaputt gehen, dass du quasi ein neues Telefon beispielsweise brauchst. Ich finde es schlimm.
Oh ja. Wobei da ja auch einiges passiert, um mal wieder was Positives zu sagen.
Oh, schön.
Im Moment gibt es ja die Right-to-Repair-Bewegung, die relativ viel Masse erreicht gerade. So halt die Forderung danach, dass Geräte halt reparierbar sind von Privatleuten und dass die Unterlagen, um sie zu reparieren, offengelegt werden, die Ersatzteile offengelegt werden und grundsätzlich auch, dass die Geräte nicht mehr so gebaut werden, dass sie nach 2-3 Jahren kaputt gehen, einfach automatisch. Und ich meine, ich kenne mich jetzt ja ein bisschen damit aus und es wird tatsächlich, wenn ich in moderne Geräte reingucke, die sind alle so gebaut, dass da irgendwas keine lange Lebensdauer haben kann, weil sie so gebaut sind. So, es ist echt nicht nett. Und es ist halt auch wieder der Kapitalismus. Es ist ja grundlegend einfach die Idee, dass du mehr Geräte verkaufst dann, wenn die halt kaputt gehen. Wobei ich auch denke, sie könnten auch Ersatzteile für die Geräte verkaufen. Ja. Und könnten damit Geld verdienen. Das wäre ein anderes Geschäftsmodell und wahrscheinlich wären die Gewinnspannen nicht ganz so groß. Aber ich denke und hoffe, dass das irgendwie in nicht allzu ferner Zukunft ein bisschen mehr darauf hinausläuft, weil auch so diese Mischung mit der Umweltgeschichte jetzt gerade sehr, sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und ich glaube, das ist halt das Argument eigentlich. Also ich glaube auch, dass die Firmen da Druck kriegen werden in der Beziehung, dass sie halt keine Wegwerfprodukte mehr bauen, sozusagen.
Meinst du?
Ich glaube, das ist eins der Hauptargumente, die vielleicht einen Umschwung bringen könnten in der Beziehung.
Wie war das mit der die unendliche Glühbirne? Die Glühbirne ist, glaube ich, so designt eigentlich explizit, dass sie kaputt geht.
Genau, und das ist halt belegt. Das ist halt so der erste Ansatz von dieser geplanten Obsoleszenz, dass sich halt die Glühbirnenhersteller vereinigt haben und beschlossen haben, dass sie Glühbirnen bauen, die halt nicht mehr ewig halten. Und das ist schon, ja, es ist halt eigentlich ein Produkt, was du bauen kannst, so dass es ewig hält. Oder quasi ewig hält. So.
Ja, eben, jetzt dürfen wir es ja sagen, jetzt gibt es ja gar offiziell, glaube ich, keine Glühbirnen mehr zu kaufen, oder?
Ich glaube immer noch für Special Interest.
Also
es
ja
gibt
gut.
Immer noch Kühlschrankbirnen und Backofenbirnen und so. Und es gibt welche, die dann als Heizelement verkauft werden, die aber eigentlich einfach nur Glühbirnen sind. Die kannst du schon noch kaufen, wenn du willst.
Aber so für den normalen Markt ist es, glaube ich, verboten.
Genau, es ist eigentlich verboten, die als schlichte Lichtquelle zu verkaufen, glaube ich.
Weil du förderst ja die Erderwärmung damit.
Ja.
Also
ganz akut auf jeden Fall.
Ganz akut, ja.
Ja, ah, ja, da kommt wieder die Ironie raus. Ja,
ja, ja.
Nee, das Schlimme ist ja auch bei diesen, ich habe ja jetzt alles auf LED-Lampen natürlich, weil Strom sparen und so, ist ja im Prinzip eine gute Idee.
Mhm.
Das Dumme ist nur, die gehen halt auch kaputt und auch viel schneller, als sie sollten, weil die halt auch so konstruiert sind, dass sie kaputt gehen.
Ja, das darfst du jetzt nicht sagen, das müssen wir jetzt rausschneiden.
Das weiß ich aber.
Das war, ja genau, ja. Nee, wir schneiden hier nichts raus. Also, wer uns jetzt quasi zuhört, wir sind total unplugged.
Ja, ja.
Also
ich
so,
habe hier einen
so
Stecker
richtig.
Drin.
Du hast einen Stecker drin?
Ja, ein Mikrofon, sonst würde das ja vielleicht gar nicht gehen.
Ja, stimmt, also das, dann sind wir doch nicht unplugged. Hm?
Nee, und wir unterhalten uns gerade über das Internet.
Ah ja, stimmt. Wir unterhalten uns über das Internet, über das Internet.
Ha, Meta.
Das ist die ultimative Beta, ja. Das ist die Meta. Ah ja, okay. Jetzt schaue ich gerade hier auf der Ansage. Oh mein Gott, wir haben schon eine Stunde gequatscht.
Ja, heftig. Es war eine negative Stunde mit leichten Lichtblicken.
Leichten Lichtblicken. Ja gut, also morgen soll es sonnig werden?
Nee, hier nicht. Hier soll es regnen. Hier war es heute sonnig.
Ach nee, tauschen wir?
Ja, ich bin auch mit Regen okay.
Also ich mag Sonne nicht.
Okay. Ich mag so dolle, so richtig krasse Sommersonne mag ich auch überhaupt nicht. Ich mag auch nicht, wenn es warm ist.
Mhm.
Aber Regen so richtigen mag ich auch nicht wirklich. Eigentlich bin ich am zufriedensten an so einem leicht bewölkten Herbsttag, wo es so vielleicht, sagen wir, 16 Grad oder so. Das finde ich gut. Da fühle ich mich ganz wohl.
Melancholisch?
Ja, nicht mal melancholisch. Es ist einfach eine Temperatur, bei der ich mich wohlfühle. Und ja, es kann auch ruhig ein bisschen sonnig sein. Es ist eigentlich, ist Sonne eigentlich immer ganz gut für die Stimmung, solange es nicht zu warm wird.
Okay. Also meine ideale Wärme wäre 20 Grad. Draußen ist es dunkel und es regnet wie in Strömen und es donnert und blitzt. Dann fühle ich mich am wohlsten.
Ja, Gewitter finde ich aber auch cool. Ja.
Hat was.
Ja, hat auf jeden Fall was.
Okay.
Für dich
ich glaube, wir müssen
auch so
das vertiefen. Demnächst.
Die Melancholie. Ja, sehr schön, sehr schön.
Okay, ja, es war anders als geplant, aber ich glaube, es ist eine schöne Folge geworden.
Ja, mal was anderes, oder? Ich glaube, das ist auch einfach wichtig. Also ich fühle mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen besser, nachdem wir über diese ganzen negativen Sachen geredet haben. Ich nehme auf jeden Fall was mit davon. Ich fühle mich besser dadurch, dass ich das rausgelassen habe.
Ja, ja, eben. Das war eine Therapiesitzung jetzt.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Laientherapie. Ja.
Ja, ja, quasi. Es sind ja keine Profis. Das stimmt. Genau. Ja, gut. Dann wünsche ich allen Hörern eine sorgenfreiere Zukunft. Und das Abschlusssätzchen hat Jan.
Kauft keine NFTs. Kauft Schallplatten.
Perfekt. Bis bald. Tschüssi.
Tschüss. Game over.